Jims Ältester, Orin, Panther der Sonderklasse, Säureentrinner der Sonderklasse, hatte Joelle van Dyne mal seine Kindheitssammlung von Hülsen aus Lemon Pledge gezeigt, womit sich die Schulspieler vor der Sonne schützten. Verschieden große Beine und Beinteile, muskelbepackte Arme, ein ganzes Arsenal an Fünflochmasken, die an den Nägeln einer senkrecht stehenden Holzfaserplatte hingen. Nicht alle Hülsen waren namentlich gekennzeichnet. Bolton Street nach Osten heißt, sie kommt wieder am schwarzbronzenen Reiterstandbild von Bostons Colonel Shaw und der 54. Massachusetts vorbei, auf die eben ein Lichtklecks durch die Wolken dringenden Sonnenlichts fällt. Über Shaws Metallkopf und sein geschwungenes Schwert ist verbotenerweise ein großes Quebecer Lilienbanner drapiert worden, dessen vier Lilienstiele durch rote Klingen ersetzt wurden, was aus dem Ganzen absurderweise eine rot-weiß-blaue Fahne macht. Drei Bostoner Polizisten mit Stangen und Gartenscheren auf Leitern. Die kanadischen Militanten kommen des Nachts am Vorabend der Interdependence und glauben, irgendwen würde es jucken, wenn sie an Ikonen der Geschichte Sachen aufhängen. Anti-ONAN-Fahnen aufhängen. Als würde das irgendwen jucken, der kein Geld dafür bekommt, sie wieder zu entfernen. Käfiginsassen und Suizidalen fällt die Vorstellung schwer, irgendjemanden könnte irgendetwas wirklich jucken. Und hier sind auch die Dealer der East Boylston. Sirenen des anderen zweiten Käfigs stehen wie immer vor F.I.O. Schwarz, kleine schwarze Jungen, so schwarz, dass sie blau sind. Entsetzlich mager und jung, kaum mehr als lebende Schatten in Strickmützen, knielangen Sweatshirts und schneeweißen Basketballstiefeln, stampfen auf, blasen sich in die hohlen Hände und spielen auf die Verfügbarkeit eines bestimmten Stoffs an. Anspielungen genügen bei ihrer Haltung und ihrem gelangweilten, leeren, wichtigtuerischen Blick. Manche Verkäufer müssen einfach bloß dastehen. Bei gewissen Verkäufen kommt der Kunde zu einem.
Voilà. Die Polizisten bei der Fahne auf der anderen Straßenseite würdigen sie keines Blickes. Joelle eilt mit lockeren, klackenden Clocks an den Dealern vorbei, versucht es jedenfalls, zögert nur kurz am Ende, unmittelbar nach dem Spießrutenlauf, noch in Reichweite der ausgestreckten Hände des letzten gelangweilten Dealers. Denn hier, vor Schwarz, steht eine seltsame Reklametafel auf der Straße. Kein Verkäufer aus Fleisch und Blut, sondern eine humanoide Gestalt aus einer Substanz, die besser ist als Karton, unangetastet von den Dealern, die sie anscheinend nicht einmal wahrnehmen. Eine Reklametafel mit einer schrägen Stütze, ähnlich der Stütze eines Fotorahmens, zweidimensional. Ein Mann im Rollstuhl mit Mantel und Krawatte, eine Decke über den Schoß gebreitet, ohne Beine, das wohlgenährte Gesicht künstlerisch gerötet vor schrecklicher Freude. Der Schwung seines Lächelns von jener extremen Krümmung zwischen Frohlocken und Zorn. Eine schrecklich anzuschauende Ekstase. Den Kopf aus haarlosem Plastik zurückgeworfen, die Augen auf die blauen Harlekin-Flecken am poststürmischen Himmel gerichtet, sieht er genau nach oben, hat einen Anfall oder ist in Ekstase, streckt auch die Arme hoch und aus in einer Geste der Unterwerfung, des Triumphs oder Danks. Seine merkwürdig dicke rechte Hand, ein Fach für den schwarzen Rücken der Hülle einer neuen Filmpatrone, deren Vertrieb beworben wird. Die Patrone ragt wie eine Zunge aus einem Einschub in seiner hautleistenlosen Hand. Nur beschränkt sich alles auf die Reklametafel. Die ekstatische Gestalt und eine Patrone, die kein wildernder Dealer entwendet hat, nirgends Titel, Reklametexte oder Kritikerzitate, selbst der Patronenrücken bloß aus kahlem, geriffeltem, schwarzen Plastik, auffällig unetikettiert. Die Einkaufstüten zweier Asiatinnen verfangen sich in Joels Regenmantel und bauschen ihn, als sie einen Augenblick stehen bleibt und die taxierenden Blicke der Dealer auf sie spürt. Dann ruft jemand dem einen am Standbild hochkletternden Polizisten etwas zu, nennt ihn beim Vornamen, der leicht nachhallt und den Bann bricht. Der kleine Junge Schwarze sieht weg. Kein Passant beachtet die Reklametafel, vor der sie steht und nachdenkt. Es ist eine Art Anti-Werbung. Sie will die Aufmerksamkeit auf das Ungesagte lenken, auf eine vom Betrachter geleugnete Unentrinnbarkeit hinaus. Nicht neu, aber eine kostspielige und bewegende Tafel. Die Filmpatrone selbst dürfte unbespielt sein, oder es ist gar keine in der Hülle. Wertlos, da sie aus dem Einschub in der Hand der
Gestalt entfernt werden kann. Joelle zieht sie heraus, betrachtet sie und schiebt sie zurück. Ihre große Filmpatronenzeit liegt hinter ihr. Jim hatte sie ein paar Mal eingesetzt. Am Ende hatte er sie in großartiger und linsenintensiver Ausgiebigkeit gefilmt, sich geweigert, ihr die Ergebnisse zu zeigen und war ohne Abschiedsbrief gestorben.
Anmerkung 79. Und, wie wohl klar sein dürfte, auch ohne so einen auf Video aufgezeichneten Abschiedsbrief oder so ein liebevolles Lebewohl der Todkranken, deren digitales Winke-Winke aus dem Jenseits nach einer kurzen und Videophonie-ähnlichen Mode im Jahr der Dove-Probepackung nur noch von geschmacklosen Kitschbolzen aus Wohnwagenparks produziert wurde, wobei die kitschbolzigsten Tableaus mit berühmten toten Prominenzen à la Elvis oder Carson benutzten, um ihrem Lebewohl Ausdruck zu verleihen.
Im Geist hatte sie den Mann Unendlicher Jim genannt. Die Patrone der Reklametafel rastet mit einem Klick ein. Ein ach so junger Dealer nennt sie Mama und fragt, wo die Beerdigung steigt. Nach der Säure, als erst Oren sie verlassen hatte und dann Jim gekommen war, sie dazu gebracht hatte, während der gefilmten Entschuldigungsszene dazusitzen, dann verschwunden und nur zurückgekehrt war, um vor nur 4 Jahren, 7 Monaten und 6 Tagen dahin zu gehen. Und nachdem sie den Schleier genommen hatte, mochte sie es eine Weile, sich zuzudröhnen und zu putzen. Joelle schrubbte Waschbecken, bis sie nagelneu blitzten, staubte ohne jede Leiter Decken ab, saugte Staub wie eine Verrückte und wechselte nach jedem Zimmer die Staubsaugertüte, ahmte die Frau und Mutter nach, deren Erschießung sie beide ablehnten, putzte mit Incandenzas Zahnbürste die Fliesenfugen. Die Autos parken an der Bolsten stellenweise in 3 Reihen. Die Scheibenwischer sind in der Einstellung eingerastet, an der die führerscheinlose Joelle das Wort gelegentlich am Lenkrad vermutet. Im alten Wagen ihres leibhaftigen Daddys schaltete man die Scheibenwischer mit dem Blinkerhebel neben dem Lenkrad. Freie Taxis fahren vorbei und zischen auf den Straßen. Über die Hälfte der vorbeifahrenden Taxis preist sich hier draußen im Regen als verfügbar an. Die roten Ziffern unter Taxi leuchten. Soweit sie sich erinnert, war Jim nicht nur ein großer Homme de film und ihr wahrer Herzensfreund, sondern auch der weltbeste Herbeirufer von Bostoner Taxis, der Taxis weniger herbeirief als herbeibeschwor und das an Orten, wo es von Rechts wegen keine Bostoner Taxis geben konnte. Ein Herbeirufer von Bostoner Taxis an Orten wie Petersburg, Indiana und Powell, Wyoming. In der Höhe seines erhobenen Arms schwang eine Autorität mit, die das nahende Taxi beim Heranschießen über verkrautete Stolperstraßen, eine Parallaxe beschreiben und unter Incandenzas hoch erhobener Handfläche zum Stehen kommen ließ, als erwarte es die Segnung. Er war ein großer Mann mit langsamen Körperbewegungen und einer großen Liebe zu Taxis. Und
seine Liebe wurde erwidert. In den mehr als 4 Jahren danach nie wieder ein Taxi. Und so gab Joelle van Dyne alias Madame Psychosis es auf, suizidal, verzichtet auf Schinderkarren und Mietdroschken und ihre festen Clocks klacken formell auf den glatten Zement die Fußwege der Bolsten hinab. vorbei an den Drehtüren eleganter Geschäfte Richtung ernsthaftes Brownstown-Terrain im Südosten. Der offene Mantel weht über den Poncho und der Regen zerstäubt in Stottern und Tröpfen. Nachdem sie heute Vormittag zum letzten Mal selbstgemachtes Crack geraucht hatte, an die Core Boys und den guten Slip, den sie als letzten Filter genommen hatte, angezündet und sich im klein geschnitzelten und verbrannten Acetat verschluckt, vor den Spiegeln geweint, sie verwünscht und ihr ganzes Zubehör wieder einmal zum letzten Mal weggeworfen hatte. Nachdem sie eine Stunde später unter einem Parlament aufziehender Gewitterwolken und kraftlosem, schwülen Herbstdonnergrummen in der Ferne informell zu ihrem U-Bahnhof ging, um zu Lady Delfina nach Upper Brighton zu fahren und bei ihr anständige Ware zu besorgen. Dermaßen hart inmitten einer samstäglichen Dröhnung einfach aufzuhören, außer man kippte einfach um sich von LD zu verabschieden und ihr zu sagen, dass das letzte Mal in Wirklichkeit das vorletzte Mal gewesen war und dass dies das letzte Mal war. Dies war der echte Abschied. Sich bei Lady Delfina anständige Ware zu besorgen und ihr als großzügige Abschiedsgeste das Doppelte für die 8-Gramm-Portionen zu zahlen. Und als sie so ohne große Förmlichkeit ihren U-Bahnhof erreichte, auf dem Bahnsteig stand, jedes Donnergrauen wieder für den nahenden Zug hielt, mehr davon so dringend brauchte, dass sie spürte, wie sich ihr Gehirn durch den Schädel wälzte. Hatte ein freundlicher und liebenswürdig aussehender älterer schwarzer Herr im Regenmantel, der allein neben ihr auf dem kalten, halbdunklen Bahnsteig am Davis Square wartete, mit einem Hut, in dessen Band ein flaches schwarzes Federchen steckte, mit der für nette ältere Schwarze typischen schwarzgerahmten zeitlosen Brille und dem müden, aber würdevollen, schüchternen Verhalten älterer Schwarzer. Dieser Mann also hatte seinen Herald säuberlich längs gefaltet, unter denselben Arm geklemmt, mit dem er sich an den Hut tippte, und gesagt, Entschuldigung, er wolle Sie gewiss nicht belästigen, aber er habe früher schon gelegentlich solche Leinenschleier gesehen wie...
Sie eintrage, interessiere sich dafür und sei neugierig geworden. Er betonte bei interested alle 4 Silben, was Joel aus Kentucky gefiel. Wenn sie ihm die Frage gestatte, sagte er und tippte sich an den Hut. Joelle ließ sich vollständig auf ihn ein, was äußerst selten vorkam, auch wenn sie nicht auf Sendung war. Sie begrüßte die Gelegenheit, an etwas anderes denken zu können, da die U-Bahn ja anscheinend sowieso nie kommen würde. Sie erwiderte, die Anekdote habe sich zwar herumgesprochen, nicht aber die Auswirkungen des Vorfalls, als wäre dieser Teil verheimlicht worden. Die Liga der absolut rüde Verunstalteten und Entstellten sei inoffiziell im Jahre 1940 vor der Sponsorenzeit in London, Großbritannien, von der schielenden, hasenschartigen und wüst kambunkulierten Frau eines jungen Abgeordneten im House of Commons gegründet worden. Einer Dame, die Sir Winston Churchill, britischer Premierminister, nach etlichen Gläsern Port sowie einem süßen Grog beim Empfang zu Ehren des amerikanischen Leibpachtverwalters auf eine, was den zivilisierten Umgang zwischen Männern und Frauen betrifft, zutiefst unschickliche Weise angesprochen hatte. Ohne zu wissen, dass er damit praktisch zum Gründungsvater des Verbandes wurde, der sich zum Ziel setzen sollte, den Skopophoben eine einfühlende Gemeinschaft zu bieten und durch schamfreies und ungezwungenes Kaschieren die Ausbildung stabiler innerer Ressourcen zu ermöglichen, gab Winston Churchill, auf die mit prüder Strenge vorgebrachte Bemerkung der undesavouierbaren Dame, er wirke beklagenswert betrunken, den zu anekdotischer Berühmtheit gelangten Satz zurück, ei gewiss, er sei wahrlich berauscht, werde indes am nächsten Morgen wieder nüchtern sein. Sie hingegen, seine Teuerste, werde auch morgen noch absolut rüde verunstaltet und entstellt sein. Hierauf hatte Churchill, der in dieser Epoche der Weltgeschichte zweifelsohne unter großem emotionalem Druck stand, seine Zigarre im Sherry der Dame gelöscht und feinfühlig die Serviette einer Fingerschale über die ruinierten Züge ihres flammend roten Antlitzes gebreitet. Der laminierte LARVE Mitgliedsausweis ohne Foto, den Joel dem interessierten älteren Schwarzen zeigte, enthielt alle diese sowie weitere Informationen in einer Schriftgröße von so kleiner Punktzahl, dass der Ausweis irgendwie sowohl leer als auch verunstaltet aussah.